NDR Info. Themen des Tages.
Mit Birgit Langhammer, schönen guten Abend. Und das sind unsere Themen. Heute und morgen findet ein wichtiges NATO-Treffen in Ankara statt. Es geht um eine Neuausrichtung, aber auch um andauernde Kriege. Und wieder einmal sind die Blicke vor allem auf den US-Präsidenten gerichtet. In Frankreich hat es ein entscheidendes Urteil gegeben. 3 Jahre Haft, davon 2 auf Bewährung und 1 mit Fußfessel. Das ist die Strafe für Marine Le Pen wegen Veruntreuung von EU-Geldern. Die große Frage, wird sie dennoch als Präsidentschaftskandidatin antreten? Und bei der Fußball-Weltmeisterschaft schauen wir gleich auf die Reaktionen auf das US-Aus und fragen, wie stehen die Chancen für Ägypten um 18 Uhr gegen Argentinien? Heute und morgen wird in Ankara getagt. Die Staats- und Regierungschefs der 32 NATO-Mitgliedstaaten treffen sich. Auch US-Präsident Trump ist in der Air Force One angereist. Der deutsche Kanzler hofft auf den Geist von Ankara. Doch es könnte auch krachen. Denn bei dem NATO-Treffen soll es unter anderem darum gehen, wie Lasten im Verteidigungsbündnis neu verteilt werden. Außerdem steht die langfristige Unterstützung der Ukraine auf der Agenda. Offenbar wird hier eine weitere große Unterstützung der europäischen NATO-Mitglieder und Kanadas verkündet, heißt ohne USA, heißt aber auch, es wird vor allem wieder auf Donald Trump geschaut. Welche Position wird er beziehen und wie wird er darauf reagieren, dass künftige Investitionen der NATO eben nicht nur in den USA getätigt werden? Benjamin Großkopf begleitet den deutschen Kanzler im Presseteam und fasst die wichtigsten Punkte bis hierhin zusammen.
Der Krieg Russlands gegen die Ukraine tobt gerade heftig, aber Friedrich Merz hat eine Hoffnung.
Ankara könnte einen Einschnitt in diesem Krieg markieren. Dem Kreml dürfte langsam klar sein, dass sich Russland in diesem Krieg nicht durchsetzen wird und seine Kriegsziele nicht erreichen wird.
140 Milliarden Euro in 2 Jahren soll die Ukraine bekommen. Diesen Beschluss hat Deutschland vorangetrieben, hat sich an die Spitze gesetzt bei Verteidigungsausgaben generell, investiert sogar mehr als dem ständig nörgelnden US-Präsidenten Donald Trump versprochen.
Wir leisten diesen Kraftakt nicht, um irgendjemandem einen Gefallen zu tun. Wir leisten diesen Kraftakt, weil es notwendig ist für unsere Verteidigung, für unsere Sicherheit. Denn Russland bleibt eine ernsthafte Bedrohung. Jeden Tag testet Moskau unsere Entschlossenheit.
Wie entschlossen ist die NATO im Kampf gegen Russland und für die eigene Geschlossenheit, die abhanden gekommen schien?
Volodymyr, great to see you. Welcome to the NATO Summit.
Während Merz noch am Flughafen in Berlin steht, treffen sich in Ankara schon NATO-Generalsekretär Rutte und der ukrainische Präsident Zelensky.
Es ist wirklich großartig. Ihr seid erfolgreich damit, die russische Energie- und Verteidigungsinfrastruktur zu treffen, tief im russischen Staatsgebiet, so wie du es in deiner Rede gesagt hast.
Diese Rede hatte es tatsächlich in sich gehabt. Zelensky bedankte sich zwar dafür, als Nicht-NATO-Partner dabei zu sein und auch für all die Unterstützung der vergangenen Jahre.
I have a question for you.
Das große Aber kleidete er in Frageform.
Do you really believe it?
Glauben Sie das wirklich? Glauben Sie wirklich, es wäre richtig, ein Land und ein Volk mit einem solchen Maß an Verteidigungsfähigkeit außerhalb der NATO zu belassen?
Defensive capability.
Damit macht Zelensky klar, die Ukraine möchte in die NATO. Und, das sagt er direkt darauf, es fehlt der Ukraine trotz aller Finanzzusagen vor allem an Luftabwehrmöglichkeiten, um russische Raketen abzuschießen. Forderungen, die sich kaum oder im Fall des NATO-Beitritts gar nicht erfüllen lassen werden.
Ich wünsche mir, dass es uns gemeinsam gelingt, einen Geist von Ankara zu wecken.
Und während Friedrich Merz noch wünscht, ist ein anderer schon weiter und macht klar, dieser Geist muss nicht zwingend ein guter sein. Donald Trump landet vor Merz in Ankara, wird als einziger Staatschef vom türkischen Präsidenten Erdogan am eigens gebauten Flughafen abgeholt, mit militärischen Ehren im Palast empfangen.
And we're gonna have a lot of good meetings. We're gonna have good dinners, good food. We're gonna have a good time, but mostly we're gonna have a lot of work.
Gute Treffen, gutes Essen, aber vor allem viel Arbeit und viel Gutes für die Länder erwartet Trump also. Wer denkt, dass der Präsident seinen Türkei-Trip also vielleicht eher als Betriebsausflug sieht, der weiß wenig später falsch gedacht.
I was very disappointed with NATO.
Enttäuscht sei er von der NATO und wäre sein Freund Erdogan nicht Gastgeber, wäre er eher nicht nach Ankara gekommen. Schuld nach wie vor der Iran-Krieg, in dem die NATO-Staaten Trump nicht unterstützt hätten.
Ich habe die Leute gewissermaßen auf die Probe gestellt. Wir helfen ihnen, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie für uns da wären. Italien hat uns eine Absage erteilt, Deutschland hat uns eine Absage erteilt und Frankreich hat uns eine Absage erteilt. Und das ist in Ordnung. Aber warum geben wir hunderte Milliarden Dollar aus, wenn sie nicht für uns da sind? Wir waren immer für sie da.
Wer ist für wen da in einem Bündnis, das sich entschlossen gegen seine Gegner wehren will, gleichzeitig aber um seine Geschlossenheit kämpfen muss? Eine der entscheidenden Fragen bei diesem Gipfel, der den Geist von Ankara sucht.
Soweit Informationen aus Ankara von Benjamin Großkopf. Dort findet gerade der NATO-Gipfel statt. Und darüber habe ich mit Dr. Aileen Matley gesprochen vom DGAP, dem Zentrum für Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und ich habe sie gefragt, der Rahmen ist ja gesteckt und auch nicht ganz neu. Trump fordert vor allem mehr von den europäischen NATO-Mitgliedern. Aber wie kann man Aufgaben zwischen den USA und Europa neu verteilen? Ist das für Sie jetzt nur ein Nachjustieren oder eine komplette Neuaufstellung?
Das wird ganz stark davon abhängen, wie die USA sich eine Europäisierung, wie sie es immer sagen, der NATO konkret vorstellen. Erste Schritte sind schon eingeleitet worden. Beispielsweise werden die Europäer mehr Verantwortung in den Kommandostrukturen der NATO übernehmen. Das wurde bereits zu Beginn dieses Jahres beschlossen. Das ist jetzt im Gange. Es wird noch ein bisschen dauern, bis das tatsächlich auch in die Tat umgesetzt ist. Aber die Frage bleibt deswegen, was genau die USA erwarten. Gleichzeitig würde ich dazu raten, dass die Europäer nicht darauf warten, immer nur zu hören und zu lesen, was die Amerikaner von ihnen wollen. Denn am Ende geht es ja um ihr ureigenes Sicherheitsinteresse in der Lage zu sein, Russland abschrecken zu können. Und im besten Fall sollten sie das zusammen mit den USA machen. Gleichzeitig müssen sie dafür planen, dass die USA perspektivisch weniger, womöglich sogar deutlich weniger machen wollen. Aber was konkret das bedeutet, das steht noch etwas nicht in den Sternen, aber es ist zumindest noch offen.
Geht es ja eben auch immer darum, wie sich Donald Trump entscheiden wird, was er diesmal ankündigen wird. Und die Frage ist ja durchaus auch immer gerade bei so Großtreffen, wie man Trump im Spiel hält und auch bei Laune, weil er hat heute ja auch schon wieder beim türkischen Präsidenten Erdogan betont, dass die NATO ihn im Stich gelassen habe in Iran. Er hat da noch diverse Probleme, ja zum Beispiel auch mit Giorgia Meloni gerade irgendwie ein Fotodisput, der öffentlich ausgetragen wird. Er ist sauer auf Spanien. Was glauben Sie, wo steht er gerade?
Ich glaube, das ist fast eine müßige Aufgabe, Donald Trump einschätzen oder analysieren zu wollen, beziehungsweise seine Stimmungen deuten zu wollen. Ich glaube, das ist damit kommt man nicht wirklich weit, weil er im Zweifel selber nicht genau weiß, was er eigentlich möchte und mit welcher Stimmung er in ein solches Treffen geht. Grundsätzlich wissen wir, und ich glaube, das ist dann für die Analyse sinnvoll und wichtig, dass Trump sich in eine Linie von Kontinuität insofern einreiht, als ja auch andere Präsidenten vor ihm schon immer wieder gefordert haben, dass die Europäer mehr für europäische Sicherheit und damit auch für transatlantische Sicherheit machen. Insofern wären die Europäer gut beraten, im Prinzip eine Art Leistungsschau vorzubereiten und darzubieten für Donald Trump. Will heißen, sie müssen ihm klar vermitteln, dass die Verteidigungsausgaben deutlich gestiegen sind der Europäer in den vergangenen Jahren, im Prinzip seit 2014 schon. Und dass der Trend auch weiterhin nach oben zeigt. Und ich denke, wenn Sie diese Botschaft setzen können und die dann auch markiert wird, insbesondere von Präsident Erdogan, der einen besonderen Draht aktuell zu Trump hat, dann könnte, denke ich, das zu einem relativ reibungslosen Gipfel laufen.
Und wenn Sie, Frau Matley, gerade die Eigenständigkeit angesprochen haben, da vielleicht auch nochmal der Umriss, wie eigenständig Europa denn überhaupt werden kann oder bleibt da eine Abhängigkeit von den USA, ein Rest immer bestehen? Was müsste jetzt konkret getan werden auch für mehr Eigenständigkeit?
Das sind ganz verschiedene Dimensionen, die man sich da anschauen kann. Angefangen von der sozusagen strategisch wichtigsten, der nuklearen Abschreckung. Und in diesem Bereich werden die Europäer so schnell nicht unabhängig von den USA werden. Im konventionellen Bereich werden die Europäer deutlich mehr tun müssen. Und da sind sie auch sozusagen, also dessen sind sie sich bewusst. Sie machen da auch schon oder versuchen zumindest auch mehr zu machen, beispielsweise im Bereich der Munitionsproduktion, genauso wie im Bereich der Drohnenproduktion, aber auch wenn es um weitreichendere Präzisionswaffen geht, die ursprünglich mal in diesem Jahr von den USA in Deutschland stationiert werden sollten. Das wurde noch damals unter Bundeskanzler Scholz und US-Präsident Biden beschlossen. Das hat Trump kurzerhand gekippt, diese Entscheidung. Und damit entsteht jetzt eine enorme Fähigkeitslücke und eine Abschreckungslücke gegenüber Russland. Und Deutschland, aber auch andere europäische Staaten sind jetzt nicht verzagt, sondern schauen tatsächlich auch ganz aktiv danach, wie sie diese Lücke auch kurzfristig schließen können, aber auch mit einem Blick darauf, wie sie langfristig und mittelfristig Fähigkeiten ersetzen können, die bisher die USA zur Verfügung gestellt haben.
Dr. Aileen Matley war das vom DGAP, dem Zentrum für Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ja, schon vor dem Gipfel in Ankara sind wichtige Rüstungsprojekte vereinbart worden. Die deutsche ThyssenKrupp-Rüstungstochter TKMS hat sich einen der weltweit größten U-Boot-Aufträge aus Kanada gesichert. Kanada hat 12 U-Boote bestellt und der deutsche Verteidigungsminister Pistorius sprach dann auch in Superlativen. Mit Kanada soll die weltweit größte und modernste U-Boot-Flotte aufgebaut werden. In Kiel und Wismar werden durch den Auftrag viele Arbeitsplätze entstehen. Gabor Hallas berichtet.
Schönen guten Tag, meine Damen und Herren.
Der Bundeskanzler steht am Flughafen kurz vor der Abreise.
Dieser NATO-Gipfel in Ankara findet statt in bewegten Zeiten.
Friedrich Merz spricht von der Bedrohung aus Russland und wünscht sich den Geist von Ankara. Und dabei soll ein möglicher Deal helfen. Denn Kanada hat sich entschieden, 12 U-Boote sollen, wenn alles klar geht, in Deutschland bestellt werden.
Das ist einer der größten, wenn nicht der größte Rüstungsauftrag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist nicht nur wirtschaftlich eine schöne Nachricht, das ist auch eine gute Nachricht für unsere gemeinsame Sicherheit.
Entwickelt wurden die U-Boote für die deutsche und die norwegische Marine. Nun steigt Kanada mit ein.
Es ist Ausdruck einer auf Dauer angelegten Partnerschaft. Diese Partnerschaft fußt auf gemeinsamen Interessen und auf gemeinsamen Werten. Und sie reicht weit über die Sicherheits- und Verteidigungspolitik hinaus.
Der Auftrag könnte viele Milliarden wert sein. Er sichert und schafft Arbeitsplätze in Kiel und Wismar. Die U-Boote sollen in Deutschland gebaut werden. Das freut Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern von der SPD.
Es betrifft Industriearbeitsplätze, tarifgebunden und gleichzeitig auch ganz viele kleine und mittelständische Unternehmen aus der Zuliefererwirtschaft. Deswegen ist es für jetzt eine sehr gute Nachricht, aber auch für die langfristige Perspektive.
Eine langfristige Perspektive, über die sich aber nicht alle freuen. Die Linke, Heidi Reicheneck, ist weniger euphorisch.
Wenn man die Wirtschaft hier so auf den Boden drückt, wie es diese Regierung gerade macht, und sich dann hinstellt und sagt, okay, Rüstung ist jetzt der Heilsbringer, der eure Arbeitsplätze rettet, na, dann macht man ja genau das, was man erreichen will, die Leute nämlich für diese Militarisierung begeistern.
Die AfD sagt, natürlich sei die Rüstungsindustrie ein Teil der deutschen Wirtschaft, aber Fraktionschef Tino Chrupalla will die Nachricht nicht eindeutig bewerten.
Umgekehrt sehe ich manches kritisch, wo wir mittlerweile in Kriegstüchtigkeit so weit umbauen, dass deutsche Technologieindustrie abwandert. Und zwar nicht Rüstung, aber ansonsten natürlich sind Projekte oder Bestellungen aus dem Ausland auch in Deutschland herzlich willkommen.
Der Kanzler sieht es so, dass er mit guten Nachrichten zum NATO-Gipfel reist und dort wird er den Mann treffen, der gern große Deals macht.
Ich glaube nicht, dass man Donald Trump jetzt unter die Nase reiben möchte, dass der größte Deal, der gerade verabschiedet wird, ohne die USA läuft.
Sagt der Politikwissenschaftler und Militärexperte Christian Mölling. Er sieht durchaus ein Zeichen an die NATO.
Kanada will dazugehören und für die Europäer ist es wichtig, Kanada mit dazu zu haben, weil natürlich Kanada ein wichtiger Akteur in der Arktis und im Nordmeer ist und damit eine wichtige Flanke Europas helfen kann, mit abzudecken. Das ist natürlich dann wiederum für Staaten wie Norwegen und Finnland extrem wichtig.
Ein Zeichen, das länger wirken könnte. Bis 2033 soll das erste U-Boot, wenn alles klappt und die Verträge ausgehandelt sind, ausgeliefert werden.
Ein Bericht von Gabor Hallas. Wir schauen noch nach Frankreich. Dort ist der heutige Tag ein entscheidender, inoffizieller Beginn des Wahlkampfs für das Präsidentenamt, heißt es auch. Diese Wahl findet zwar erst im kommenden April statt, aber das heutige Gerichtsurteil zu Marine Le Pen, die schon lange nach der Präsidentschaft strebt, stellt ein Stück weit auch die Weichen. Nun wurde im Berufungsprozess die französische Rechtspopulistin wegen Veruntreuung europäischer Gelder schuldig gesprochen und unter anderem zum Tragen einer Fußfessel verurteilt. Unsere Frankreich-Korrespondentin Julia Berutta fasst das Urteil und die Konsequenzen noch mal zusammen und dann ordnen wir die Optionen für Le Pen noch einmal ein.
Nun liegt der Ball im Feld von Marine Le Pen. Das Gericht hat das Urteil aus erster Instanz so abgemildert, dass die Präsidentschaftskandidatin des Rassemblement National antreten könnte. Von ursprünglich 5 Jahren Nichtwählbarkeit bleiben mit Anrechnung der Bewährung de facto nur 15 Monate übrig. Diese hat Marine Le Pen seit dem Urteil in erster Instanz bereits abgegolten. Außerdem muss sie 1 Jahr lang eine elektronische Fußfessel tragen. Ihr Anwalt Rodolphe Bosselu nahm das Urteil positiv auf. Wir nehmen diese Entscheidung zur Kenntnis, vor allem die deutliche Reduzierung der Strafe der Nichtwählbarkeit. Zumal die Richterin betont hat, wie wichtig es ist, die freie Kandidatur und die freie Entscheidung der Wähler nicht zu behindern. Wir werden heute Nachmittag das gesamte Urteil überdenken und uns später dazu äußern. Mit ihrem Urteil überlässt es die Justiz Marine Le Pen selbst zu entscheiden, ob sie antreten will oder nicht. Im Vorfeld hatte Le Pen mehrfach ausgeschlossen, mit einer Fußfessel Wahlkampf zu machen. Doch mitunter wird diese Strafe, die die Bewegungsfreiheit der verurteilten Person einschränkt, nach einigen Monaten abgemildert. Ausgehungsbeschränkungen etwa könnten aufgehoben werden. Genau darauf könnte Marine Le Pen hoffen. Der Politikchef des Radiosenders France Info, Jean-Rémy Baudeau, erklärte heute kurz nach dem Urteil: Es ist jetzt eine politische Entscheidung, ob Marine Le Pen zu ihrer Strafe steht. Werden ihre politischen Gegner im Wahlkampf die Tatsache ausspielen, dass sie sich mit Fußfessel bewegt, ihr also sagen, schauen Sie doch mal an Ihrer Wade hinunter. Diese Vorstellung ist für Marine Le Pen natürlich furchtbar, aber es ist nicht unmöglich. Wenn Le Pen sich entschließt, mit Fußfessel anzutreten, muss sie zunächst das Urteil akzeptieren und auf eine Revision vor dem Kassationsgericht verzichten. Denn solch ein Verfahren würde die definitive Entscheidung über ihr Strafmaß erneut hinauszögern. Anwalt Patrick Maisonneuve, der in dem jetzt zu Ende gegangenen Berufungsverfahren das Europäische Parlament vertreten hat, zeigte sich am Nachmittag grundsätzlich zufrieden mit dem Urteil und mahnte: Wenn Marine Le Pen nicht in Revision geht, heißt das, dass sie anerkennt, sich der Veruntreuung von EU-Geldern schuldig gemacht zu haben. Da muss sich jeder Bürger fragen, ob man wirklich Präsidentschaftskandidatin sein kann, wenn man definitiv von einem Gericht wegen der Veruntreuung öffentlicher Gelder verurteilt worden ist. Heute Abend will sich Marine Le Pen in den 20 Uhr Nachrichten zu ihrem weiteren Vorgehen äußern. Dann sollte die Öffentlichkeit erfahren, ob sie selbst zur Präsidentschaftswahl antreten wird oder aber den Staffelstab an ihren Parteichef Jordan Bardella übergibt. In Umfragen hat er mit deutlich über 30% noch mehr Zustimmung als seine politische Ziehmutter Le Pen.
Soweit unsere Frankreich-Korrespondentin Julia Borutta. Dazu jetzt auch Einschätzungen von Dr. Jan Bernhard vom Jacques Delors Center in Berlin. Er forscht zu den deutsch-französischen Beziehungen und auch zur französischen Innenpolitik. Wahlkampf mit Fußfessel, also auch Ausgangsbeschränkungen, hatte Le Pen immer ausgeschlossen. Wir haben gerade gehört, auch Bardella hat aber sehr gute Umfragezahlen. Also was meinen Sie, wird sie sich um Frankreichs höchstes Staatsamt bewerben?
Ja, der Rassemblement National ist in dieser Luxussituation, dass er 2 Spitzenkandidierende haben, die jeweils konstant über 30% der Wählerstimmen auf sich vereinigen können, wenn man den Umfragen glaubt. Insofern ist diese Option da und der RN hat kein Problem mit der Spitzenkandidatur. Aber es ist natürlich eine politische Frage, wie viel Raum Marine Le Pen Jordan Bardella lassen will. Bisher waren sie haben sie eine ziemliche Einheit gebildet. Das hat sich in den letzten Wochen doch sehr relativiert, wo Jordan Bardella auch versucht hat, seine eigenen Punkte zu machen, was vollkommen neu ist in einer Partei wie dem RN. Insofern kommt sie vielleicht in die Versuchung, doch entgegen früherer Aussagen selbst anzutreten, unter den gegebenen Schwierigkeiten. Es wäre eine Möglichkeit, es wird spannend, das zu sehen.
Und wie schätzen Sie jetzt generell den Nutzen, den Schaden für den RN ein durch dieses Urteil? Sie haben es ja schon gesagt, letzten Endes sind eben doch noch alle Optionen eigentlich offen. Also man kann jetzt nicht die Opferrolle ziehen.
Ja, die kann man immer. Die hat auch Marine Le Pen versucht, ganz ausführlich zu ziehen, hat auch versucht, nach dem Urteil in erster Instanz Demos dagegen zu organisieren. Kommt aber dann doch relativ schlecht an, gerade wenn man verurteilt worden ist wegen der Veruntreuung von öffentlichen Geldern zu Parteizwecken. Allerdings hat man nicht gerade gemerkt, dass ihre Wählerschaft da allzu sehr davon betrübt war. Insofern legal gesehen könnte sie antreten, politisch gesehen hat sie die Möglichkeit, dass das jetzt kein Ruhmesblatt ist, ist, glaube ich, allen klar. Bisher hat sich das nicht so sehr ausgewirkt. Vielleicht wird das dann aber doch noch einen Effekt haben.
Und generell, was ist die politische Bedeutung dieses Urteils, von dem es ja eben auch hieß, es wäre politisch quasi motiviert, der Prozess ja alleine schon?
Ja, das ist natürlich das Narrativ, das der RN versucht hat zu streuen, weil es nicht dieses Gerichtsurteil akzeptieren will. Und in erster Instanz im Prozess war auch, hat auch Marine Le Pen gesagt, dass sie das nicht einsieht, dass sie da keinen Fehler sieht. In zweiter Instanz hat sie dann doch ihre Position relativiert und eingestanden, dass da vielleicht doch etwas da wäre. Ich meine, die Beweislage ist auch wirklich vernichtend.
Und vielleicht jetzt nochmal ab vom RN und dem Spitzenpersonal. Wir haben es ja gesagt, da gäbe es im Prinzip gleich zwei sehr starke Kandidaten, wenn man den Umfragen glauben darf. Aber wie ist jetzt Ihre generelle Einschätzung zu den Präsidentschaftswahlen im kommenden Frühjahr? Wird es nur noch eine Konfrontation der Extreme, weil auch die Linke ja sehr stark ist? Also welche Chancen haben überhaupt noch die Mitteparteien?
Ja, ich würde sagen, der RN geht mit der stärksten Position in diese Wahl rein. Wir sind jetzt immer noch ein Dreivierteljahr vor dem eigentlichen ersten Wahlgang. Da kann noch extrem viel passieren. Also es ist alles noch relativ schwammig. Aber bisher kommt niemand ansatzweise an den RN ran in puncto Wählerstimmen im ersten Wahlgang. Im zweiten Wahlgang, der eigentlich entscheidende Wahlgang, da sieht es ein bisschen enger aus. Und da sind tatsächlich die Bestplatzierten dann eher die Kandidaten der Mitte, wie Edouard Philippe, der Premierminister unter Emmanuel Macron war bis 2020, der ist der dann noch in die Nähe dieser Werte kommt und wo es dann um wenige Prozentpunkte ginge in der Stichwahl. Wie gesagt, Stand jetzt, das ist alles noch sehr volatil, da kann noch sehr viel passieren. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass dadurch, dass die Hürde in die Stichwahl zu kommen relativ niedrig ist für den Zweitplatzierten, also niemand kommt zuverlässig über 20 Prozentpunkte, es gäbe die Möglichkeit, dass auch der Linksaußenkandidat Mélenchon dann in die Stichwahl käme. Und er ist wirklich der unbeliebteste Politiker in Frankreich. Er hätte keine Chance, höchstwahrscheinlich weder gegen Marine Le Pen noch gegen Jordan Bardella. Er macht tatsächlich vielen Wählerinnen und Wähler mehr Angst als den beiden. Ob das berechtigt oder nicht, ist eine andere Frage. Entsprechend ist das auch das so ein Szenario, was Wählerinnen und Wähler der Mitte am meisten befürchten würden, dass sie so nur noch diese Wahl hätten in der Stichwahl.
Meint Jan Wernert vom Centre Jacques Delors in Berlin. Und nochmal um 20 Uhr heute Abend will sich Marine Le Pen dann zum heutigen Urteil und ihrer möglichen Kandidatur äußern. Wir schauen jetzt noch zum Fußball. Zur Fußball-WM. Es gibt offenbar ja doch noch einen Fußballgott, der für Fairness sorgt. Belgien hat die USA aus dem Turnier gekickt. Thomas Kunze ist unser WM-Reporter in New York. Ist die Geschichte um Trumps Anruf bei FIFA-Boss Infantino und die Einflussnahme damit passé oder zumindest in den Hintergrund gerückt?
Nee, also emotional auf gar keinen Fall und in der Welt der Fußballfunktionäre schon gar nicht. Es ist noch ein kleiner Streit entbrannt zwischen dem Europäischen Verband der UEFA und dem Weltverband der FIFA. Das ist und bleibt ein Präzedenzfall oder so, wie man hier sagen würde, ein Präzedenzfall, weil er sich ja eingemischt hat, der Trump. Das ist ein Tabubruch, das haben wir gestern schon so eingeordnet. Es bleibt auch so, die Debatten werden bleiben. Ich hoffe, dass es dann irgendwann abebbt, aber viele Teams denken ja zum Beispiel jetzt drüber nach, in Einspruch zu gehen gegen gelbe Karten, Verwarnungen, gegen rote Karten. Ich denke da an die Engländer beispielsweise und hoffe aber, dass das Thema dann irgendwann hier beendet wird. Und sportlich ist es so gelaufen, dass Belgien sich durchgesetzt hat. Und bei den USA hat man deutlich gesehen, die hat das Thema beschäftigt und überfordert. Und jetzt sind sie Zuschauer.
War das vielleicht sogar eher kontraproduktiv. Auf jeden Fall sind ja jetzt auch alle drei Gastgeber der WM raus. Was heißt es denn für die Stimmung, für die Fans vor Ort?
Nix, muss man ehrlicherweise sagen. Dafür ist dieses Land, sind die USA so divers, auch von ihren Bevölkerungsgruppen. Von jeder teilnehmenden Nation sind Tausende ohnehin im Land, auch jetzt in Kanada beispielsweise. Diese Straßenpartys der Kolumbianer in Vancouver, die spielen ja heute noch gegen die Schweiz. Unglaublich, weil es so viele Diasporas gibt von verschiedenen Ländern auf diesem Kontinent hier. Es sind viele Argentinier auch da, die das Spiel heute verfolgen werden, gleich das Spiel dann verfolgen werden mit Leo Messi. Es bleibt nach wie vor, und das muss man eben auch wieder sagen, und das sind dann auch wieder die USA, es bleibt nach wie vor ein richtig gutes, cooles, buntes Fest.
Du hast die Partien schon angesprochen, wir wollen noch mal in die Tiefe gehen. Gleich beginnt ja Argentinien gegen Ägypten. Bereits gegen die Kapverden hatte das Team um Lionel Messi, immerhin ja die amtierenden Weltmeister, durchaus zu tun. Wie stark also ist Ägypten?
Ja, würde ich in diese gleiche Kategorie einordnen, verbunden mit der Tatsache, dass die offensiv deutlich stärker unterwegs sind, mit einem Mohamed Salah beispielsweise, der bei dieser WM auch schon mehrfach getroffen hat und trotzdem jetzt, wo es in Richtung absoluter Endphase dieses Turniers geht, wird Lionel Messi heute mit seinen Türstehern, die ihm da alle Unterstützung der Welt geben, mit De Paul, mit Paredes und McAllister, die immer schön auf ihn aufpassen, ihm die Laufarbeit abnehmen. Er wird heute wieder glänzen. Vielleicht sehen wir sein 21. Tor im 31. WM-Spiel. Er hält ja sowieso schon den Rekord. Die sind und bleiben hier als Titelverteidiger der Favorit, auch gegen Ägypten.
Und später am Abend, 22 Uhr, dann Schweiz gegen Kolumbien in Vancouver in Kanada. Und da gibt es auf beiden Seiten Sorgen um Spieler. Und das kolumbianische Team ist durch eine Grippewelle geschwächt.
Ja, das ist so. Und wenn man so viel im Flieger sitzt und so viel Klimaanlagen in den Hotels abbekommt und vielleicht auch das ein oder andere Feierbier mal getrunken hat aufgrund der tollen Ergebnisse, gibt es eben auch Ausfälle. Der krasseste allerdings, der gilt für die Schweiz, Johann Mansambi vom SC Freiburg, der sich hier sowas von in den Vordergrund gespielt hat. Der musste sogar ins MRT, die Knieverletzung sieht nicht gut aus. Ich glaube, den sehen wir im Turnier auch nicht wieder. Das wird schwer heute ohne ihn für die Schweiz gegen diese starken, laufstarken Kolumbianer, die natürlich mit Luis Diaz, mit Lucho vom FC Bayern absoluten Superstar haben. Mit Kolumbien könnte ein weiterer Südamerikaner die Reise fortsetzen im Turnier.
Soweit unser WM-Reporter Thomas Kunze aus Boston. Und das waren die Themen des Tages für Dienstag, den 7. Juli.